Wir haben heute Besuch bei uns im Radio. Zu Gast ist Wildtierbeauftragter Michael Bräuninger. Hallo Herr Bräuninger, schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Stellen Sie sich gerne mal kurz vor, wie wird man denn Wildtierbeauftragter?
Ja, Wildtierbeauftragter wird man meistens eigentlich, zumindest war es bei mir so, ich habe Forstwirtschaft studiert in Rottenburg. Und das heißt, ich habe eine Stelle als Förster gesucht. Und ja, da habe ich dann nach meinem Studium habe ich bei Forst BW im Fachbereich IT gearbeitet und wollte aber eigentlich nach draußen. Und da ich sowieso aus Schwäbisch Hall komme, habe ich dann die Stelle zum Wildtierbeauftragten gesehen und habe mich dann direkt drauf beworben. Fachliches lernt man dann eigentlich immer im Studium schon. Das ist ein sehr breit aufgestelltes Studium. Und ja, ich habe ein gewisses Interesse für die Jagd. Ich habe davor schon einen Jagdschein gemacht. Jagd ist eigentlich auch immer Teil von der Ausbildung zum Förster oder zum Studium. Und deswegen war das Interesse da. Und da habe ich mich dann direkt drauf beworben und wurde dann auch genommen.
Für welche Anliegen in Bezug der bei uns lebenden Wildtiere sind Sie Ansprechpartner?
Grundsätzlich kann man sagen, als Wildtierbeauftragter ist man in allen wildtierbezogenen Fragen, also egal welche Tierart, der erste Ansprechpartner. Man dient da als Netzwerkperson und ist im Prinzip eigentlich vermittelnd tätig, weil dann je nachdem, welche Wildtierart es betrifft, es dann natürlich verschiedene Ansprechpartner gibt. Und da der Normalbürger oder die Normalbürgerin das einfach nicht zuordnen kann, gibt es den Wildtierbeauftragten und der oder diejenige können es dann zuordnen.
Mit welchen Fragen kommen denn dann die Bürgerinnen und Bürger meistens zu Ihnen?
Ja, das ist jahreszeitabhängig, aber grundsätzlich kann man sagen, das macht so 80% Waschbär aus, 20% Steinmarder. Dann gibt es natürlich immer noch so ein paar andere Tierarten, aber die verschwinden eigentlich. Die meisten Fragen oder Probleme sind eigentlich rund ums Haus. Also viele haben Probleme, dass sie Waschbär, Steinmarder im Dach, im Garten, im Schuppen, Ähnliches haben und da dann einfach Probleme mit haben und wissen nicht, wie sie das lösen können, das Problem. Und deswegen fragen sie dann einfach nach, was man denn so machen kann.
Waschbär ist ein gutes Stichwort. Darauf setzen wir nämlich heute unseren Fokus. Was sagen Sie als Experte? Ist der Waschbär ein süßer Kleinbär oder ein gefährliches Raubtier?
Also der Waschbär an sich ist natürlich bei uns nicht heimisch. Er ist sogar von der EU als invasive Art eingestuft worden. Das bedeutet, der Waschbär hat hier einen sehr negativen Einfluss auf die Flora und Fauna, also auf die Tier- und Pflanzenwelt. Süßer Waschbär ist er optisch auf alle Fälle. Er ist halt wie jedes Wildtier potenziell eigentlich ungefährlich, wenn man richtig mit ihm umgeht. Also genügend Abstand lassen, nicht anfüttern, weil wenn man füttert oder zu engen Kontakt pflegt, dann kann es natürlich schon zu Konflikten kommen. Und was man halt immer sagen muss, wie jedes Wildtier hat auch der Waschbär Infektionskrankheiten. Das heißt, wenn man mit dem Kot in Kontakt kommt, dann kann es natürlich sein, dass das zu einer Erkrankung kommen kann. Aber auch hier sehr unwahrscheinlich, einfach Hände waschen, dann ist fertig.
Waschbären sind ursprünglich nicht in Deutschland beheimatet. Wie kommt es, dass sie sich immer weiter ausbreiten?
Also das hat mehrere Faktoren. Einmal ist der Waschbär natürlich aufgrund von seinem Pelz, also der hat einen sehr hochwertigen Pelz, hier in Deutschland gehalten worden. Man kann auf so ein paar Quellen zurückgreifen. 1934 hat man den sogar mal aktiv angesiedelt in Hessen. Das heißt, da hat man wirklich Waschbären von der unteren Forstbehörde bzw. die obere hat es genehmigt, freigelassen, einfach zur Anreicherung, weil man gedacht hat, das ist bestimmt schön, wenn man hier mehr Tierarten hat. Konnte natürlich noch nicht den Umfang abschätzen. Dann gerade in Brandenburg, Berlin, hat man oft Ausbrüche aus Pelztierfarmen gehabt, gerade nach den Kriegswirren. Und dann im Zuge vom Zweiten Weltkrieg oder danach waren ja vor allem die US-Amerikaner hier stationiert. Und die hatten diesen Waschbär oft als Maskottchen. Und den haben sie dann, nachdem sie wieder abgezogen wurden, einfach auch ausgesetzt. Das heißt, es gibt verschiedene Ursprünge. Das bedeutet wiederum, es gibt nicht ein paar wenige Individuen, auf das das Ganze zurückgeht. Das bedeutet, es ist eigentlich keine genetische Enge. Und damit hat die Population auch sehr viel Möglichkeiten, sich auszubreiten. Und das tut sie auch.
Was zeichnet denn so einen Waschbären eigentlich charakterlich aus?
Charakterlich kann man sagen, ein Waschbär ist ungefähr so von der Größe einzuordnen zwischen einer Katze und einem Fuchs. Das ist ein sehr gedrungenes Tier. Man kennt natürlich diese typische Maske, also wie so ein Einbrecher hat er diesen schwarzen Fellstreifen um die Augen. Dann hat er noch diesen geringelten schwarz-grauen Schwanz. Und man kann so sagen, so der wiegt so, je nachdem, Rüden sind immer ein bisschen schwerer, Fähen, also die weiblichen Tiere sind etwas leichter, so zwischen 5 und 10 Kilo. Der Waschbär ist besonders geprägt durch seinen guten Geruchssinn. Und was aber beim Waschbär noch viel, viel besser ist, ist der Tastsinn. Also man kennt es ja, vielleicht hat man den schon mal in einem Tierpark gesehen, also dass der im Wasser praktisch nach Fressbarem sucht. Und das sieht dann so aus, als würde er dann die Sachen waschen. Und man könnte das vergleichen, wenn man jetzt vom Mensch die eigenen Sinne, der Geruchssinn beim Mensch ist ja nicht so gut, aber der Sehsinn von uns, also die Augen sind extrem gut ausgeprägt und so ist es beim Waschbären. Also das, was der ertasten kann, ist ungefähr so, wie wenn wir sehen.
Und wieso darf man den Waschbären nicht unterschätzen?
Der Waschbär ist, das haben Sie vorhin gesagt, ja hier nicht heimisch. Das bedeutet, er hat hier mehr oder weniger freies Spiel. Das heißt, er hat hier sehr viel Lebensraum, der ähnlich ist zu seiner typischen Natur in Mittel- und Nordamerika. Und auch hier ist es ein, der gehört zur Familie der Kleinbären und der ist sehr anpassungsfähig. Also von der Ausdehnung in dem heimischen Gebiet, also in Nord- und Mittelamerika, breitet er sich von, ja, vom Äquator praktisch fast bis ganz nach oben nach Kanada, in den Norden von Kanada aus. Das heißt, der kann sich sehr gut anpassen. Und so ein Waschbär sieht einmal süß aus, aber der hat natürlich hier keine natürlichen Feinde. Das heißt, ja, er kann im Prinzip sich ausbreiten, so wie er will. Er ist sehr anpassungsfähig. Er hat von seinem Nahrungsspektrum, kann er eigentlich fast alles fressen. Also der ist ein Generalist. Und ja, der ist einfach ein sehr, sehr schlaues und geschicktes Tier. Also der hat Finger oder Hände ungefähr wie wir von der Bewegung und kann damit einfach sehr gezielt das als Werkzeug einsetzen und damit sogar auch Schlösser knacken.
Was bedeutet der Waschbär denn dann auch für unsere heimischen Tiere?
Ich habe es eben schon gesagt, der Waschbär ist ein Generalist. Das heißt, er spezialisiert sich nicht auf eine spezielle Tier- oder Pflanzenart, sondern er isst eigentlich alles. Das bedeutet, Generalisten sorgen eigentlich nie dafür, dass sie irgendwelche Spezien ausrotten. Was beim Waschbär aber dazukommt, einmal sind es mittlerweile viele Individuen und er legt Schwerpunkte je nach Jahreszeit, was er frisst. Das kann natürlich dazu führen, dass dann lokal einzelne Arten doch sehr beeinflusst von diesem Vorkommen der Waschbären sind und darunter auch leiden können. Ja, und das ist halt immer so ein Thema. Man kann es schlussendlich nicht so richtig abschätzen. Es gibt Literatur, die sagt, die hat einen sehr massiven Einfluss, also der Waschbär, auf unsere Flora und Fauna. Andere sagen, ja, vielleicht müssen wir das nochmal neu betrachten und nicht nur immer von dieser Räuberperspektive, was er alles frisst. Also da gibt es Untersuchungen, was alles praktisch so ein Waschbär zu sich nimmt, sondern eher aus der Beutesicht. Also wie wahrscheinlich ist es, als Gelbbauchunke zum Beispiel von einem Waschbär gefressen zu werden und ist es wirklich für diese Art bedrohlich? Da gibt es noch keine wirklich abschließende Meinung. Wahrscheinlich ist er nicht so gefährlich für unsere Tiere und Pflanzen, wie man am Anfang gedacht hat.
Entstehen dann daraus auch mögliche Folgen für unsere heimischen Tiere?
Also lokal auf alle Fälle. Es gibt einige Meldungen, gerade was jetzt Amphibien angeht, also dass er an sehr wertvolle Habitate geht, wie Seen und Tümpel. Und da kann er tatsächlich lokal zu nicht Ausrottung, aber zu einer sehr starken Dezimierung von Unken, Fröschen, sonstigen Amphibien einfach führen. Und das hat natürlich einen sehr negativen Einfluss. Und was natürlich auch immer ist, man kennt es vielleicht aus dem Garten, so ein Vogelhaus wird auch gerne mal von einem Waschbär geknackt. Also der ist da geschickt genug hochzuklettern und wirklich diesen Vogel oder Nistkasten aufzubrechen. Und das ist natürlich auch einen sehr negativen Einfluss auf die Vogelwelt bei uns in Deutschland.
Wie sollte man denn mit so einem Waschbär umgehen? Also worauf sollte man achten, wenn man das Tier zum Beispiel erstmals im eigenen Zuhause hat?
Grundsätzlich kann man sagen, man muss mit diesem Waschbären genauso umgehen wie mit jedem anderen Wildtier auch. Also erstmal grundsätzlich natürlich mit Respekt. Das ist ein Wildtier, das ist kein Haustier, das ist nicht zahm. Also das heißt vor allem nicht anlocken und nicht anfüttern. Eine potenzielle Gefahr geht halt immer davon aus, wenn man dem Tier zu nahe kommt oder wenn man es abhängig macht. Das Problem ist natürlich, die sehen sehr süß aus, man möchte sie füttern, man möchte sehen, vielleicht will man sie filmen, seinen Freunden zeigen. Und das führt dann meistens eigentlich erstmal zu gar keinem Problem. Man hat dann diesen Waschbär, der kommt vielleicht regelmäßig und das ist ja süß, wenn der kommt. Problematisch wird es dann meistens eigentlich erst, wenn man selber eine Katze hat, wenn vielleicht der Nachbar eine Katze hat oder wie auch immer, der sich dann vielleicht beim Nachbar einnistet. Also ich habe ganz viele Fälle, wo der Nachbar sagt, okay, ich habe hier das Problem, Waschbär ist bei mir im Dachboden und macht da riesigen Schaden. Also gerade der kann halt in der Dämmung vom Dach sehr, sehr teure Schäden machen. Also das geht dann in die Zehntausende. Und der Nachbar nebenan, der füttert fleißig den Waschbär und findet es ganz toll, dass der da ist. Und es ist natürlich schwierig, solche Konflikte dann zu lösen, wenn man nicht immer direkt einen Ansprechpartner hat. Genau.
Die meisten Menschen haben wahrscheinlich noch nie einen Waschbär in freier Wildbahn gesehen. Doch sie sind längst bei uns angekommen. Von wie vielen sprechen wir denn hier in der Region Hohenlohe?
Also für die Region Hohenlohe ist es immer sehr schwer dann zu sagen. Es gibt Schätzungen, dass es deutschlandweit ungefähr 1,3 Millionen Individuen gibt. Jetzt runtergebrochen auf unsere Region. Ich habe es halt mal für den Landkreis Schwäbisch Hall die Jagdstrecke mitgebracht der letzten Jahre. Und wir haben jetzt im letzten Jagdjahr 2022/23 757 Individuen erlegt. Also die Jägerschaft hier im Landkreis hat überfallen oder die Einzeljagd dann mit dem Gewehr ungefähr 750 Tiere erlegt. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit 2 Jahre davor, da waren es noch um die 450, das heißt, es ist eine Zunahme von 60%. Und wenn man jetzt mal Baden-Württemberg weit blickt, da gibt es den Wildtierbericht und da gibt es dann auch so Monitoringdaten. Und wenn man da die letzten 16 Jahre betrachtet, haben wir eine Zunahme von der Jagdstrecke von 2800%. Also der Waschbär ist auf dem Vormarsch und man kann sich halt immer nur so entlang hangeln an entweder Fallzahlen von verendeten Tieren, also gerade Verkehrsverluste oder halt krank aufgefundene bzw. tote Tiere oder halt diese Jagdstrecke. Und daran kann man ungefähr abschätzen, wie viele Tiere das gibt. Aber es eine Zahl für Hohenlohe abzuschätzen, ist sehr schwierig. Man kann auf alle Fälle sagen, wir stehen noch am Anfang. Beispielsweise Hessen oder Brandenburg, also da, wo diese ursprünglichen Populationen waren, haben wir natürlich sehr viel höhere Dichten an Waschbären. Das werden wir vielleicht so in 10, 20 Jahren erreichen, dass wir auf einem ähnlichen Niveau sind und das sich irgendwo einpendeln wird. Aber wie hoch das Ganze ist, ist immer schwierig zu sagen, weil man kann auch sagen, dass in einem urbanen Bereich, also in Siedlungsbereichen, in der Stadt, im Dorf, dass es ungefähr so mindestens 4-mal mehr Lebensraum für den Waschbär gibt wie im Wald. Also das sind die Reviere sehr, sehr viel kleiner wie draußen. Man kann so grob sagen, ja, so ein Revier von einem Waschbär hat so 1 bis 2000 Hektar. Also das ist natürlich eine Zahl, mit der kann ich eigentlich wenig anfangen, aber es zeigt halt einfach, wie anpassungsfähig der Waschbär auf die Gegebenheiten dann vor Ort ist.
Ist der Waschbär dann auch zur Jagd freigegeben?
Genau, also der Waschbär hat Jagdzeit, der unterliegt dem JWMG, dem Jagd- und Wildtiermanagementgesetz in Baden-Württemberg. Gerade befinden wir uns in der Schonzeit, also auch eine invasive Art, die scheinbar einen sehr negativen Einfluss hat, hat natürlich Schonzeit, weil es hier um den Elterntierschutz geht. Also wir sind eventuell gerade dabei, dass es anfängt, dass Jungtiere geboren werden und da darf man natürlich nicht die Elterntiere jagen, weil sonst natürlich der Nachwuchs daran dann zugrunde geht und stirbt.
Welches persönliche Erlebnis haben Sie schon mit einem kleinen Bär gemacht?
Also Waschbären habe ich jetzt bei uns hier noch gar nicht gesehen, also da bin ich dann in den Tierpark gegangen. Das einzige Mal, wo ich einen Waschbär wirklich live gesehen habe, war im Urlaub im Harz, also in dem Nationalpark. Da habe ich ihn mal gesehen, das war dann auch sehr spannend. Ich hatte meine Hündin dabei, das ist ein deutscher Wachtelhund, also ein Jagdhund, und die haben sich beide gesehen und konnten sich nicht wirklich leiden. Das war sehr schwierig, aneinander vorbeizukommen, aber es hat dann zum Glück funktioniert und die Aufregung war groß. Weniger auf meiner Seite, eher auf der Seite meiner Hündin. Die hat den Waschbär auch nicht so schnell vergessen.
Gibt es dann eine weitere Wildtiererfahrung, die Ihnen besonders im Kopf geblieben ist?
Also mit dem Waschbär, das ist tatsächlich so eine Sache. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich ihn bei mir zu Hause noch nicht habe. Und sonst bin ich dann bei der Beratung meistens da, wenn der Waschbär nicht da ist oder nicht mehr da ist. Deswegen habe ich sonst mit dem Waschbär direkte Berührungspunkte eigentlich nicht. Ich telefoniere mit Leuten, die sehr viel Berührungspunkte mit dem haben, aber ich selber sonst nicht, nein.
Und eine weitere Wildtiererfahrung?
Ganz generell, naja, ich gehe jetzt seit ungefähr 10 Jahren auf die Jagd. Also die normalen jagdbaren Wildtierarten, die kenne ich, die habe ich schon öfters gesehen. Ich bin oft in der Drückjagdsaison, also bei diesen Treibjagden dabei als Treiber. Das heißt, da sieht man wirklich sehr viel Wild. Da ist halt Standard dabei, also Schwarzwild, also gerade Wildschweine, Rehe, Füchse, sowas sieht man eigentlich ohne Ende.
Auch der Wolf ist ein Wildtier, das sich immer mehr in den deutschen Wäldern ausbreitet. Somit sorgt er immer wieder für Diskussionen. Herr Bräuninger, was ist Ihre Meinung dazu?
Also der Wolf ist natürlich ein sehr konfliktbehaftetes Tier. Wir haben jetzt in Baden-Württemberg seit ungefähr 150 Jahren oder vor 150 Jahren gab es das letzte Mal natürlich Wölfe, dann wurde er ausgerottet. 1866 war der letzte Nachweis in Baden, wo man den letzten Wolf sozusagen geschossen hat. Man hat ihn ausgerottet, weil er natürlich in direkter Konkurrenz mit uns Menschen steht. Also entweder aus Sicht des Jägers, der frisst mir meine Wildschweine, meine Rehe weg. Und natürlich aus Sicht eines Hirten, der ist natürlich eine Gefahr für meine Nutztiere. Also egal, ob es jetzt Rinder, Schafe oder Ziegen ist, der ist immer potenziell gefährlich für meinen Bestand. Und wenn ich natürlich Hirte bin und das meine Lebensgrundlage ist, dann kann das mich natürlich an mein Existenzminimum bringen und oder auch halt ruinieren. Und deswegen hat man natürlich gesagt, diese Großraubtiere, da zählt der Bär und der Luchs auch mit dazu, die sind ja direkter Konkurrent von uns Menschen und da wurde er nämlich ausgerottet. Und ja, man kann aber natürlich sagen, er ist jetzt seit 2015 auch wieder in Baden-Württemberg da. Noch in geringer Zahl, aber er wird wahrscheinlich kommen. Und ja, an sich, ich habe sehr viel damit zu tun als Wildtierbeauftragter. Meine Meinung ist dazu, das ist ein sehr konfliktbehaftetes Thema, es wird zu Problemen kommen. Aber man kann es ja auch mal von der anderen Seite sehen. Es ist ein Tier, ein Großraubtier, klar, aber es ist heimisch hier. Und wenn der wieder zurückkommt und hier Lebensraum findet, dann ist es ja eigentlich ein positives Zeichen von gelebtem Artenschutz. Also wir tun alles dafür, dass natürliche vorkommende Arten wieder zurückkommen. Und der Wolf ist natürlich ein sehr präsentes und medienwirksames Tier. Aber es gibt natürlich auch andere Wildtierarten, die wieder zurückkommen, die weniger konfliktbehaftet sind. Und das ist natürlich grundsätzlich eine gute Sache, wenn natürlich hier lebende Tiere auch wieder den Lebensraum besiedeln.
Wie lässt sich dann das Thema rund um den Wolf zugänglicher machen? Also es gibt ja schon viele Vorurteile und auch vorschnelle Vorurteile. Wie kann man da entgegenwirken?
Aufklärung. Also im Prinzip geht es darum, die Menschen, die jetzt naja nicht weniger damit zu tun haben, aber nicht direkt betroffen sind, also das heißt, ich habe selber keine Nutztiere, ich möchte vielleicht einfach im Wald spazieren gehen, ich habe einen Hund, mein Kind geht in den Waldkindergarten, da gibt es natürlich Fragen, die aufkommen. Und einfach die reellen Probleme oder die Gefahren benennen und sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt einen Wolf siehst, ist natürlich viel, viel geringer. Und in deutschen Wäldern gibt es sehr viel andere Tiere, die mindestens genauso gefährlich sind, beispielshaft zu nennen ist hier das Wildschwein, die sind mindestens genauso wehrhaft und ein Wolf wird eigentlich keinen Menschen angreifen. Also in Deutschland gibt es keinen dokumentierten Fall. Die Wahrscheinlichkeit oder ist sehr gering, möglich kann man natürlich nie ausschließen, aber wenn man sich richtig verhält und weiß, was man tun muss, passiert in der Regel nichts. Und da geht es halt einfach darum, die Gefahren richtig einzuordnen. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, es gibt Nutztierhalter, die werden Probleme haben, die werden gerissene Nutztiere haben. Und wie geht es darum, diese Tiere zu schützen, den Tierhalter zu unterstützen, sei es finanziell oder auch beratend.
Wie viele Wölfe sind denn bereits im Landkreis Schwäbisch Hall gesichtet worden?
Also im Landkreis Schwäbisch Hall hatten wir im Frühjahr 2021, also bevor ich angefangen habe, und im Ende 22, ich glaube, es war im Dezember, da war ich dann in Elternzeit. Also der hat sich immer die Zeit rausgesucht, wo der Michael Bräuninger nicht da war, also der Wildtierbeauftragte, wurde er mal gesichtet im Raum Kirchberg. Da gibt es Fotodokumentation oder Videoaufnahmen. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass es auch wirklich ein Wolf war und nicht nur ein Hund, der aussah wie ein Wolf. Sonstige Nachweise gibt es nicht. Es gibt immer mal wieder Meldungen von gerissenen Rehen, von gefundener Losung, also von Kot. Oder wir haben auch immer sonstige Sichtungen, Meldungen. Die Sache ist bloß die, es ist sehr schwierig, das wirklich einordnen zu können. Die Meldungen gehen dann bei mir ein. Ich leite sie dann die FVA weiter, also die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt, wo das ganze Wildtiermonitoring koordiniert. Aber sonstige Nachweise, außer die beiden Sichtungen, die dann auch wirklich mit Bildmaterial dokumentiert sind, gab es nicht. In den Nachbarlandkreisen sind es jetzt aktuellere Fälle, gerade im Ostalbkreis und im Rems-Murr-Kreis, wo es wirkliche Sichtungen gab. Ja, und auch sonstige Funde. Es wird auf alle Fälle wieder so sein, dass ein Wolf mal bei uns durchkommt. Vielleicht ist es passiert und wir haben es nicht mitbekommen. Und es wird noch einige Zeit dauern. In Baden-Württemberg gibt es noch andere Lebensräume, die besser geeignet sind, wie jetzt der Landkreis Schwäbisch Hall. Aber es wird passieren, dass wir auf alle Fälle nochmal einen Wolf im Landkreis haben.
Und Stichwort richtiges Verhalten. Was macht man denn, wenn man einen Wolf sieht?
Grundsätzlich darf man, wenn man das will, gerne Bilder machen, dass man es wirklich gut dokumentieren kann. Aber ja, man kann eigentlich sagen, man muss unterscheiden, ob man jetzt mit dem Hund unterwegs ist oder nicht. Aber wenn man jetzt einen Wolf sieht, cool bleiben, ruhig bleiben und einfach sich langsam zurückziehen. Die Sache kann natürlich immer anders sein, wenn ein Hund dabei ist. Das ist immer ein potenzieller Konkurrent, vielleicht auch Sexualpartner, je nachdem, wie der Wolf da gerade drauf ist. Da muss man natürlich aufpassen. Einfach den Wolf beobachten, sonst versuchen, sich natürlich zurückzuziehen, den Hund an die Leine nehmen, wenn das nicht ohnehin schon ist. Und wenn der Wolf wirklich mal Interesse zeigen soll, dann kann man sich auch groß machen, kann laut werden, kann anfangen zu reden. Vielleicht hat er noch gar nicht verstanden, oh, da ist ja nicht nur der Hund, sondern da ist auch ein Mensch dabei. Und einfach versuchen, auf sich aufmerksam zu machen. Und ja, durch Lautstärke hat eigentlich dann der Wolf meistens schon das Interesse verloren und geht das Risiko gar nicht ein, weil auch der Mensch ist ja aus seiner Sicht eine Gefahr, die wahrscheinlich größer ist als der Wolf für den Menschen.
Was sagen Sie, woran liegt es, dass der Wolf so unbeliebt ist und dass es zu so viel Gesprächsstoff in der Gesellschaft kommt?
Ich denke, wir kennen alle Märchen wie Rotkäppchen. Da ist der Wolf natürlich immer so dieses Böse, so diese Gefahr, vielleicht auch das Gemeine. Und ja, ich habe es ja schon gesagt, also der war ja tatsächlich mal ein sehr großer Konkurrent und es war existenzbedrohend. Es ist halt im Prinzip einmal das Erscheinungsbild eines Wolfs, es ist die Größe, es ist im Prinzip einfach diese Unberechenbarkeit und natürlich in den Medien, auch in Filmen, sonst war es immer dann dieser Part dieses Bösen. Also es gibt ja nie ein Märchen, wo der gute Wolf dargestellt wird, zumindest weiß ich keins. Und ja, da hat man halt so ein Bild aufgebaut, was vielleicht ja auch mal notwendig war, um einfach die Bevölkerung auch wiederum aufzuklären. Passt auf, das kann gefährlich sein. Ihr wisst, wie ihr mit dieser Tierart umgehen müsst. Aber es ist einfach nicht mehr zeitgemäß und es gibt einfach bessere Möglichkeiten oder einfach eine richtigere Einordnung von dem ganzen Thema und auch von der Tierart.
Wo können sich dann die Bürgerinnen und Bürger in Sachen Wildtiere informieren?
Also gerne immer bei mir. Also der Wildtierbeauftragte im Landkreis ist auch der erste Ansprechpartner im Thema Wolf, auch wenn er nicht dem Jagdgesetz unterliegt, sind wir als Wildtierbeauftragte auch für das Monitoring zuständig und auch Ansprechpartner. Wir sind da, wenn mal ein Riss oder eine sonstige Sichtung ist, zum Dokumentieren. Und sonst gibt es natürlich die, ich habe es genannt, die FVA, da kann man sich auch sehr gut informieren. Es gibt das DBBW, das ist im Prinzip die Datenbank in Baden-Württemberg für die ganzen Monitoring-Daten, also da versucht man so transparent wie möglich zu sein. Jede Sichtung, jeder Riss wird dokumentiert und ist auch öffentlich einsehbar. Und dann gibt es natürlich noch das Umweltministerium, wo es dann auch Managementkonzepte gibt, die man sich im Internet angucken kann. Also da kann man einfach mal googeln und gucken, was man so findet. Zu nennen ist grundsätzlich, egal welche Wildtierart es eigentlich ist, ist noch der Wildtierbericht von Baden-Württemberg. Der wird alle 3 Jahre rausgegeben. Der letzte war 2021, das ist noch der aktuelle. Der nächste kommt dann dieses Jahr wahrscheinlich noch raus und da stehen auch immer noch sehr nützliche Informationen und auch einfach, ja, wie viele Wölfe beispielsweise gibt es, wo sind die und wie sieht es da aus?
Herr Bräuninger, gibt es noch eine Botschaft, die Sie gerne an unsere Zuhörer richten würden?
Ja, also ich kriege es ja oft in der Beratung dann mit, wie man sich gegenüber Wildtieren verhält. Also das Erste ist natürlich Respekt gegenüber jedem Tier, aber vor allem auch Wildtiere einfach so behandeln wie Wildtiere, also mit dem nötigen Abstand, nicht füttern und einfach versuchen, ja, nicht in irgendwelche Konflikte reinzugeraten. Man darf die angucken, man darf die vielleicht auch mal ein Foto machen und sagen, oh toll, das habe ich jetzt mal gesehen, weil es ja selten ist. Aber dann ist eigentlich auch gut, weil die meisten Konflikte entstehen wirklich daran, dass man Tiere füttert. Ganz generell, wenn man seine Haustiere im Garten füttert und es dann nicht wegräumt und denkt, ja, dann frisst halt mal der Igel oder sonst wer. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es der Steinmarder oder der Waschbär holt, ist deutlich höher. Man darf natürlich gerne auch Singvögel füttern. Man muss es halt bloß so machen, dass die Tiere dann auch wirklich gefüttert werden und nicht, dass dann irgendwelche anderen Wildtiere gefüttert werden, die man gar nicht füttern will, weil das führt eigentlich nur zu Konflikten.
Soweit Michael Bräuninger, Wildtierbeauftragter des Landkreises Schwäbisch Hall. Herr Bräuninger, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Radio.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.